Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Dirk Müller, Mikrofon, einen schönen guten Abend. Die Zukunft Europas, das ist so schön und einfach gesagt, darum geht's auf dem EU-Gipfel in Rumänien, in Sibiu, auch bekannt als Hermannstadt. Die Europäische Union will sich also reformieren. Die Frage ist nur, welche Reformen braucht Europa? Darüber liegen die Regierungen in vielen Fragen jedenfalls völlig über Kreuz. Und dabei nicht zu vergessen, was macht der Brexit? Wir schalten gleich zu unserem Korrespondenten nach Rumänien. Unsere weiteren Themen in der kommenden halben Stunde. Die USA halten den Druck auf den Iran aufrecht und die Europäer wissen nicht so recht, wie sie mit der Ankündigung aus Teheran umgehen sollen, das Atomabkommen in Teilen auszusetzen. Und der Papst greift ins Kirchenrecht ein und besteht darauf, Missbrauchsfälle künftig zu melden und zu registrieren. Eine emotionale Geschichte, die Amerikaner und ihre Waffen, das ist unser Thema hier im Deutschlandfunk, in unserem Hintergrund um 18.40 Uhr. Theresa May ist nicht dabei auf dem Gipfel, dabei müsste sie es ja, denn die Briten sind nach wie vor vollständiges Mitglied der Europäischen Union, wie auch immer. Die anderen 27 Staats- und Regierungschefs sind anwesend und präsent und, wie sie selbst sagen, auch beratungsbereit. Die Reform der EU steht auf der Agenda. Besser gesagt, die Reformvorschläge, die es dort gibt. Peter Kapern für uns in Sibiu. Wie verlaufen die Diskussionslinien?
Also, um es gleich auf den Punkt zu bringen, ich bin gar nicht so sicher, ob es da schon eine Diskussion gibt. Denn bislang ist es ja einfach so, dass einfach nur eine ganze Reihe von Regierungschefs ihre Reformvorschläge präsentiert hat. Emmanuel Macron beispielsweise, der französische Staatspräsident, hat heute nochmal seine bekannten Reformvorschläge erneuert, untermauert, mehr Klimaschutz, mehr Grenzschutz, mehr Sicherheit für Europas Bürger, auch mehr soziale Sicherheit. Sebastian Kurz, der Österreicher, hat Vertragsänderungen vorgeschlagen. Er will weniger Einstimmigkeit bei den Entscheidungen, mehr Effizienz und deutlichere Strafen für Länder, die gegen die EU-eigenen Regeln verstoßen. Der spanische Ministerpräsident kommt eher von der sozialdemokratischen Seite, schlägt eine europäische Arbeitslosenversicherung vor. Außerdem verlangt er eine Flüchtlingsverteilung innerhalb der EU auf alle EU-Staaten. Eigene Vorschläge haben gemacht der Niederländer Rutte, der Pole Morawiecki, der eine Stärkung der Nationalstaaten will. Aus Berlin hört man keine solchen konkreten Vorschläge. Immerhin hat die Bundeskanzlerin hier vor wenigen Minuten gesagt, dass sie noch mal prüfen will, ob sie sich der jüngsten Klimaschutzinitiative Emmanuel Macrons anschließt, zu der ja mittlerweile 9 Länder zählen, die sich das Ziel gesetzt haben, bis zum Jahr 2050 CO2-neutral zu werden. Dafür müsste Deutschland noch mal seine Klimaziele verschärfen. Das hat die Kanzlerin heute hier nicht zugesagt, aber sie hat gesagt, sie will das wenigstens mal prüfen. Jetzt muss man einfach mal abwarten, ob aus diesen Vorschlägen tatsächlich nach der Europawahl eine echte zielgerichtete Reformdiskussion wird oder ob nicht der größte Teil dieser Vorschläge der Tatsache geschuldet ist, dass in 2 Wochen Europawahlen sind und die Beteiligten oder diejenigen, die diese Vorschläge gemacht haben, sich vor allem gegenüber ihrer Wählerschaft positionieren wollen.
Stichwort Europawahlen, das haben Sie mir heute Nachmittag am Telefon kurz gesagt, müssen wir drüber reden, denn in 2 Wochen geht das Ganze los. Danach werden ja alle Top-Positionen in der Europäischen Union neu besetzt. Das Gerangel, ist das jetzt schon in Sibiu spürbar, für Sie fühlbar?
Ja. Für mich war das eigentlich das entscheidende Thema hier, die entscheidende Positionierung der Staats- und Regierungschefs. Hier gab es heute Morgen einen Aufmarsch der Regierungschefs, die dem Lager der liberalen Parteifamilie angehören. Und die haben einer nach dem anderen gesagt, nee, Spitzenkandidatenprozess, davon halten wir überhaupt nichts. Wir erinnern uns, die Mehrheit des Europaparlaments hat gesagt, wir wählen nur jemanden zum Kommissionspräsidenten, der vorher Spitzenkandidat einer Parteienfamilie war. Ein Teil der Regierungschefs hält davon nicht sehr viel und die haben das heute noch einmal untermauert. Immerhin hat sich Angela Merkel eben noch mal eindeutig hinter dieses Prinzip eines Spitzenkandidaten gestellt. Sie hat gesagt, sie unterstützt Manfred Weber. Das kam mit einem leichten Zögern und dann hat sie gesagt, na und dann schauen wir mal, was dann passiert nach der Wahl. Immerhin, heute wurde beschlossen, 28. Mai, also nur 2 Tage nach Ende der Europawahlen, soll es einen weiteren Sondergipfel geben, bei dem über den Posten des Kommissionspräsidenten beraten werden soll. Damit legen die Regierungschefs ein enorm hohes Tempo vor bei der Besetzung der Spitzenpositionen.
Was bedeutet das denn konkret dann für Manfred Weber? Wie sind seine Chancen, diesen Posten zu bekommen?
Also, ich glaube, er hat die Chance, wenn die EVP die stärkste Fraktion im Europaparlament wird. Das scheint mir so zu sein, den Prognosen zufolge. Aber Manfred Weber steht natürlich jetzt unter enorm hohem Druck. Er muss innerhalb von sehr, sehr kurzer Zeit nach den Wahlen dafür sorgen, dass es auch eine Mehrheit gibt, die bereit ist, ihn zum Kommissionspräsidenten im Parlament zu wählen. Wenn er das den Regierungschefs, diese Mehrheit den Regierungschefs präsentieren kann, glaube ich nicht, dass die ihm dann den Posten verweigern können, dass die ihn dann nicht für diesen Posten nominieren können. Aber dauert dies alles zu lange, wird es sehr schwierig mit der Mehrheitsbildung. Und das ist ja nicht ausgeschlossen angesichts der Tatsache, dass Rechtsextremisten und Nationalisten wahrscheinlich doch deutliche Zuwächse haben werden. Dann könnte es auch passieren, dass die Regierungschefs ihm die ganze Sache aus der Hand nehmen. Also Manfred Weber steht jetzt unter Druck, eine Mehrheit zu formen, zu schmieden im Europaparlament im nächsten.
Schauen wir, Peter Kapern, kurz zum Schluss mal auf die Schlussdeklaration. Die haben Sie uns schon schriftlich hier rübergereicht. Gemeinsam durch dick und dünn heißt es da. Wollen alle gehen. Und gleichzeitig gibt es ja massiven Streit. Zum Beispiel in der Flüchtlingspolitik haben Sie auch schon bemerkt. Wie passt das Ganze zusammen? Ist das schon Wahlkampf?
Naja, es ist einerseits ein Bekenntnis zu Europa, andererseits passt es natürlich in der Tat nicht zusammen, dass die EU in manchen Fragen, nicht in allen, in manchen Fragen zutiefst zerstritten ist, andererseits natürlich hier in einer sehr außergewöhnlichen lyrischen Sprache sich nochmal vergewissert, dass sie tatsächlich zusammenstehen will, gemeinsame Lösungen suchen will. Das klingt so ein bisschen nach Pfadfinderlyrik, finde ich, dieses Dokument, das sie heute verabschiedet worden ist. Ich glaube, davon gehen zwei Botschaften aus. Das eine ist, die Regierungschefs wollen deutlich machen, auch wenn wir in manchen Teilen im Streit liegen, es ist nicht alles schlecht und wir haben durchaus einiges erreicht. Und vor allem gibt es keinen Grund, so die zweite Botschaft, jetzt zu den Rechtspopulisten und Nationalisten überzulaufen bei den Wahlen oder überhaupt nicht wählen zu gehen. Es ist also sozusagen argumentatives Futter für die Europäer, tatsächlich in zwei Wochen an die Wahlurnen zu gehen.
Vielen Dank für diese Informationen live vom EU-Gipfel in Rumänien in Sibiu, Peter Kapern. Donald Trump bleibt unbeirrt, vollkommen unbeirrt. Der Präsident sieht in den jüngsten Drohungen aus Teheran seine Sanktionspolitik bestätigt. Und nicht nur das, auch das umstrittene Atomabkommen mit dem Iran aufzukündigen, hält er nach wie vor für völlig richtig. Die Europäer hingegen telegrafieren nach Teheran, dass sie das Ultimatum der Mullahs, nämlich die amerikanischen Sanktionen binnen 60 Tagen zu umgehen, scharf zurückweisen, immerhin. Die USA jedenfalls werden den Druck auf den Iran weiter erhöhen. Thorsten Teichmann dazu aus Washington.
I also withdrew the United States from the horrible Iran nuclear deal.
Applaus wie auf Knopfdruck. Präsident Trump zählt den Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran längst zu seinen Erfolgen. Bei einem Treffen in Florida jubelt die Basis.
I felt compelled to authorize new sanctions.
Ich sah mich gezwungen, neue Sanktionen gegen Irans Eisen-, Stahl-, Aluminium- und Kupferindustrie zu verhängen. Ich hoffe, eines Tages, vielleicht kommt der Tag nicht, ach wahrscheinlich nicht, um über ein faires Abkommen zu sprechen. Wir wollen niemandem wehtun. Wir wollen bloß nicht, dass die Atomwaffen haben. Das ist alles, was wir wollen. Kurz zuvor hatte Teheran gedroht, Uran wieder stärker anzureichern, wenn die Europäer ihren Verpflichtungen des Atomabkommens nicht nachkommen. Das Ultimatum ist ein kritischer Punkt. Es gibt eine schleichende Eskalation. Ein Bruch des Vertrags durch Iran sei Washingtons Ziel im gegenwärtigen Machtpoker, vermutete die Politikwissenschaftlerin Dina Isfandiari vergangene Woche bei einer Diskussion der Johns Hopkins Universität.
It looks like what the Trump administration is trying to achieve is to force Iran to actually walk away from the deal.
Es sieht so aus, als versuche die Trump-Administration, Iran zu zwingen, das Atomabkommen aufzugeben. Würde das gelingen, verliert Iran den Rückhalt der internationalen Gemeinschaft und es rechtfertigt die Kampagne der Trump-Administration. Teherans Taktik war es bisher, den Konflikt mit Washington auszusitzen. Die US-Sanktionen haben die Wirtschaft in Iran zerstört, aber das Regime blieb intakt, schreibt der politische Analyst Ali Waez. Auch US-Außenminister Pompeo antwortet bei einer Pressekonferenz in London zurückhaltend auf das Ultimatum aus Teheran. Ich habe die Berichte gesehen und die Ankündigung. Es ist absichtlich zweideutig gehalten. Wir müssen sehen, wie Iran sich verhält. Sie haben schon ein paar Mal gedroht, damit die Welt sich bewegt. Die USA werden das beobachten. Gleichzeitig hatte Trumps nationaler Sicherheitsberater Bolton in dieser Woche versucht, die Verlegung eines Flugzeugträgers in den Persischen Golf mit der Konfrontation mit Iran in Verbindung zu bringen. Bolton sprach von beunruhigenden Hinweisen und Warnungen für die Sicherheit von US-Soldaten in der Region. B-52-Bomber sind ebenfalls eingetroffen. Bolton gilt als Verfechter eines Regimewechsels in Teheran. Präsident Trump lehnt eine militärische Intervention ab. Deshalb rechnet niemand in Washington kurzfristig mit einer großen Konfrontation. Aber Iran könne die USA und ihre Verbündeten im Nahen und Mittleren Osten treffen, erklärt der Politikanalyst Ali Weiss.
So my sense is probably their best bet would be to retaliate in the region.
Ich denke, dass sie eher Vergeltung üben werden in der Region, wo sie Einfluss haben und leichter die Verantwortung abstreiten können.
And there might be more plausible deniability.
Es ist eine Eskalation in kleinen Schritten und keine Seite hat einen Ausweg vorbereitet. Washington ist in der Situation nur bereit, den Druck immer weiter zu erhöhen. Offiziell, um Iran an den Verhandlungstisch zu bringen. Bisher ist das nicht gelungen. Präsident Trump spricht trotzdem von einem Erfolg.
Aus Washington Informationen von Thorsten Teichmann. Sie hören die Information am Abend im Deutschlandfunk, 18 Uhr 21. Das ist ein Schock für den Finanzminister, für Olaf Scholz, aber auch für die 16 Finanzchefs der Bundesländer. Die Steuereinnahmen werden bei weitem nicht so hoch ausfallen, wie noch vor ein paar Monaten vermutet, noch eingeschätzt. Und Einschätzungen spielen die entscheidende Rolle bei der Planung von Politik, bei der Finanzierung zahlreicher Projekte, Gesetzesvorhaben und auch Verpflichtungen. Über 120 Milliarden Euro fließen weniger in die Staatskassen als einmal gedacht in den kommenden Jahren. Mehr dazu von Matthias Reiche.
Es wird eng in den Haushalten. Bund, Länder und Kommunen müssen mit deutlich weniger Geld rechnen als noch vergangenen Herbst. So die neue Prognose der Wirtschafts- und Finanzexperten, die dafür das zu erwartende Aufkommen jeder einzelnen Steuer aufaddierten.
Danach erwartet der Arbeitskreis ein geringeres Wachstum der Steuereinnahmen für Bund, Länder und Gemeinden, als das noch bei der letzten Steuerschätzung im Herbst des letzten Jahres der Fall war. Aber es bleibt ein Wachstum, wenn auch, wie gesagt, ein geringeres Wachstum.
Die Steuereinnahmen in Deutschland dürften in den Jahren bis 2023 um rund 124 Milliarden Euro niedriger ausfallen als bislang vorhergesagt. Auf den Bund allein entfallen dabei etwa 70 Milliarden Euro. Für Bundesfinanzminister Olaf Scholz ist dies kein Grund, nervös zu werden, auch weil die Mindereinnahmen beim Aufstellen der Eckwerte für den Haushalt und der mittelfristigen Finanzplanung im März bereits berücksichtigt wurden.
Und dort hat die Bundesregierung längst berücksichtigt, was Sie und wir alle ohnehin wissen, nämlich all die Gesetze und Steuersenkung, die wir auf den Weg gebracht haben und auch die geringere Prognose für das Wirtschaftswachstum. Wir haben das also überwiegend in der Planung, die wir zu bewältigen haben, längst eingepreist.
Da es allerdings noch schlechter läuft als erwartet, muss der Bund bis 2023 mindestens weitere 10,5 Milliarden Euro Einnahmeverlust ausgleichen. Dafür gibt es nur zwei Möglichkeiten: die schwarze Null aufgeben, was Olaf Scholz ablehnt, oder zu sparen.
Wenn wir jetzt an die Zukunft denken, dann glaube ich, gilt es für uns alle, die richtigen Prioritäten zu setzen und dafür Sorge zu tragen, dass wir auch in dieser Zeit mit wachsenden Steuereinnahmen, aber geringerem Steuerwachstum die Prioritäten so setzen, dass wir die fortschrittliche Entwicklung unseres Landes möglich machen.
Der Bundesfinanzminister mahnt seine Kabinettskollegen zur Haushaltsdisziplin. Alle Projekte müssten auf den Prüfstand und nach Prioritäten sortiert werden. Mit dieser Aussicht dürfte sich allerdings das Klima in der Großen Koalition weiter eintrüben. So pocht die SPD auf die Einführung einer sogenannten Grundrente ohne Bedürftigkeitsprüfung. Die Union sieht darin aber einen nicht zu finanzierenden Ausbau des Sozialstaats und plädiert dafür, die Unternehmen durch Steuererleichterungen zu entlasten, um so die Wirtschaft wieder anzukurbeln.
Ein Bericht von Matthias Reiche, 120 Milliarden Euro weniger für die Staatskasse. Warum haben wir mehr als 1000 deutsche Soldaten in Westafrika stationiert, namentlich in Mali? Ein Antiterrorkampf soll es sein, zur Unterstützung der französischen Militärs, die dort der umstrittenen Regierung in Bamako unter die Arme greifen, gegen Islamisten und gegen die Tuareg. So jedenfalls offiziell. Ein äußerst umstrittener Einsatz der Bundeswehr, dessen Sinn von der Opposition heftig angezweifelt wird im Bundestag. Klaus Remme berichtet.
Die Entscheidung über Auslandseinsätze deutscher Soldaten gehört zu den vornehmsten Aufgaben von Bundestagsabgeordneten. Doch wie das so ist in Debatten, die Argumente wiederholen sich. Irgendwann haben die meisten geredet und dann kann die Aufmerksamkeit schon mal leiden. Bundestagsvizepräsident Wolfgang Kubicki musste gegen Ende der Mali-Debatte eingreifen.
Ich bitte das Plenum wirklich um Ruhe und würde auch der Regierungsbank raten, Frau Ministerin, dass Sie die Zwiegespräche einstellen. Das ist nicht üblich, wenn ein Redner hier redet. Das meine ich in allem Ernst. Ich habe heute Nacht nichts vor. Ich habe Nachtdienst und wir sind jetzt bei 3.15 Uhr. Wir können das auch gerne noch ein bisschen länger hinauszögern. Wenn der Redner keine Ruhe für seine Rede bekommt, werde ich ihn nicht weiterreden lassen.
Vor dieser Rüge waren die politischen Fronten im Streit um den Auslandseinsatz hinreichend deutlich geworden. Formal ging es um zwei Mandate, die Ausbildung der malischen Streitkräfte und die Beteiligung am UN-Friedenseinsatz MINUSMA. Gesamtumfang bis zu 1.400 deutsche Soldaten. Beides gehört zusammen, erklärte der SPD-Abgeordnete Christoph Matschi, der den Einsatz verteidigte, obwohl sich die Sicherheitslage in der Region verschlechtert hat. Und damit erntete er hörbar kritische Zwischenrufe.
Wenn man jetzt die Frage stellt, ist das Engagement, das die Bundeswehr dort leistet, seit 2013 umsonst? Da kann man, glaube ich, sagen, nein. Dieser Einsatz ist nicht umsonst.
Das erzählen Sie jedes Jahr wieder.
Ja, wir erzählen das, weil die Erfahrung dafür spricht. Ohne die internationale Stabilisierung wäre die Situation viel, viel schwieriger, wenn nicht gar am Rande eines Bürgerkrieges.
195 Mal habe der Bundestag bisher über Auslandseinsätze entschieden, klärte der AfD-Abgeordnete Rüdiger Lukassen auf. 195 Mal habe das Parlament zugestimmt. Verhältnisse wie in Nordkorea, so fügte er hinzu. Was den Mali-Einsatz angeht, kritisierte er:
Es ist Ihnen egal, dass diese strategielose Politik dort scheitert. Egal, wie desolat die Lage im Heimatbetrieb der Bundeswehr ist und egal, welche Risiken die Soldaten für diesen unsinnigen Einsatz auf sich nehmen.
Redner von CDU, CSU verteidigten den Einsatz als unverzichtbar. Mali habe Schlüsselfunktion, Mali sei von besonderer Bedeutung für die gesamte Sahelzone, betonte der Abgeordnete Henning Otte. Deutschland unterstützt die Bildung der sogenannten G5-Sahel-Truppe mit Soldaten aus Staaten wie Mali, Burkina Faso und dem Tschad. Aus Sicht der Grünen handelt es sich dabei um höchst unterschiedliche Missionen. Hier Friedhof Schmidt.
Es ist eine Sache, sich für eine demokratische Entwicklung und den Friedensprozess in Mali im UN-Rahmen zu engagieren. Es ist eine andere, sich etwa mit dem diktatorischen Regime von Idriss Déby im Tschad zu verbünden und es zu unterstützen. Das muss aufhören und darf nicht mit der UN-Mission heillos vermischt werden.
Auch von den Rednern der Linksfraktion wurde auf die Verschlechterung der aktuellen Lage in Mali hingewiesen. AfD und Linksfraktion lehnten die Mandatsverlängerung geschlossen ab. Die FDP unterstützt den Einsatz, drängt sogar darauf, das Mandat regional auf Zentralmali zu erweitern. Mit den Stimmen der Koalitionsfraktionen und Teilen der Opposition wurden beide Mandate nach namentlicher Abstimmung mit großer Mehrheit verlängert.
Also ein klares Votum für die Verlängerung des Mali-Einsatzes der Bundeswehr, Klaus Remme berichtete. Brauchen wir in Deutschland eine CO2-Steuer? Sollen diejenigen mehr bezahlen, die mehr verschmutzen? Aber was machen diejenigen, die sich keine saubere, moderne, teure Technologie leisten können, also keine modernen Autos? Erhalten diese die Steuer in voller Höhe zurück? Oder wie soll das Ganze verlaufen? Kann die CO2-Abgabe eine wirksame Steuerung in der Umweltpolitik sein? In der Koalition ist diese Steuer äußerst umstritten. Alles jedenfalls Fragen, die auch die Abgeordneten im Bundestag diskutiert haben. Eindrücke aus dem Plenum von Barbara Schmidt-Matern.
Munter, auch voller Streitlust, haben sie stundenlang über Kohleausstieg und Klimaschutz debattiert. Doch plötzlich schließen sich für einen Moment die Reihen im Plenum. Denn wieder einmal diskreditiert die AfD die junge Greta Thunberg, Gründerin der Fridays for Future-Bewegung.
Sie zum Beispiel versammeln sich hinter einer erkrankten jungen Dame.
Stichelt Carsten Hilse. Seit Wochen thematisiert seine Partei das Asperger-Syndrom der 16-jährigen Thunberg. Dieses Mal aber vergaloppiert sich der AfD-Politiker.
NGOs, die diese Kinder steuern.
Die AfD, die selbst gerade wegen einer Spendenaffäre in Verruf geraten ist, kritisiert ausgerechnet die Geldgeber der Fridays-Bewegung.
Darf die mal ganz ruhig sein?
Eigentliches Thema dieser Aktuellen Stunde ist der ungelöste Streit um einen CO2-Preis. Laut ARD-Deutschland-Trend befürwortet die große Mehrheit der Deutschen zwar mehr Klimaschutz, eine Abgabe auf klimaschädliche Gase lehnen die meisten aber ab, aus Sorge vor steigenden Heizöl-, Benzin- und Dieselpreisen.
Was macht denn die Familie bei mir auf dem Land, wenn die Benzinpreise dramatisch steigen und sie keine Chance haben, sich ein gebrauchtes Elektrofahrzeug zu kaufen?
Fragt Georg Nüsslein. Der Unionsfraktionsvize lehnt die CO2-Abgabe ab. Der CSU-Politiker will stattdessen die Bürger lieber entlasten. Nüsslein glaubt,
dass wir tatsächlich Steuersenkung machen müssen, dass wir im Bereich der Gebäude insbesondere Abschreibungsansätze finden müssen, die dazu führen, dass wir die Sanierungsquote nach oben bekommen.
Nüssleins Parteifreund Bauminister Horst Seehofer hat allerdings bis heute keinen Masterplan zur klimafreundlichen Gebäudesanierung vorgelegt. Erst müsse der Finanzminister Stellung beziehen, meint Nüsslein. Doch Sozialdemokrat Olaf Scholz verlor heute bei der Vorstellung der Steuerschätzung kein Wort über eine CO2-Steuer, über Steuervorteile für Bahnfahrscheine oder die klimafreundliche Gebäudesanierung. Hält die Bundesregierung ihre Klimaschutzziele nicht ein, drohen millionenschwere Strafzahlungen an Brüssel. Doch mit dieser Warnung ist die Umweltministerin im Bundeskabinett weitgehend isoliert.
Wenn wir jetzt nicht handeln, dann werden wir Verschmutzungszertifikate bei unseren Nachbarländern kaufen. Und das kann doch niemand in Deutschland wollen, dass wir hier Geld an die Nachbarn geben, statt bei uns zu investieren und hier dafür zu sorgen, dass wir fit werden für die Zukunft.
Sagt Svenja Schulze, SPD. Doch Union und FDP setzen weiterhin auf ein anderes Pferd. Sie wollen den europäischen Emissionshandel, kurz ETS, auf die Bereiche Gebäude und Verkehr ausweiten, sagt der FDP-Bundestagsabgeordnete Martin Neumann.
Wir wollen keine CO2-Steuer, denn uns geht es darum, nicht das Thema Preissignal hier auszusenden, sondern wir wollen ganz konkret die Mengen reduzieren. Und wenn wir die Mengen reduzieren wollen, brauchen wir den Emissionshandel.
Das lehnt Svenja Schulze jedoch ab, zumindest beim Verkehr. Die dafür notwendige Änderung der entsprechenden EU-Richtlinie hält das Umweltministerium für zu aufwendig und zu langwierig. Verkehrsminister Andreas Scheuer, CSU, schweigt derzeit in dieser Debatte. Er konzentrierte sich in den letzten Tagen auf elektrische Tretroller.
Aus Berlin, Barbara Schmidt-Matern. Emmanuel Macron wirbt in diesen Stunden für seine Reformideen auf dem EU-Gipfel in Rumänien. Wie das Ganze ausgeht für den Staatspräsidenten, das bleibt abzuwarten. Wir haben das eben von unserem Korrespondenten gehört. Zu Hause in Frankreich interessiert das heute eher weniger, denn die Franzosen streiken. Mal wieder Ärzte, Bahnfahrer, Verwaltungsmitarbeiter, Kindergärtnerinnen, Erzieher, der öffentliche Dienst. Und Streiks in Frankreich sind ernst gemeint. Aus Paris berichtet Christiane Kess.
Krankenhäuser im Notbetrieb, Ämter geschlossen und in Schulen nur ein paar Lehrer. Öffentliche Einrichtungen im ganzen Land sind von den Streiks betroffen, zu denen 9 Gewerkschaften aufgerufen haben, in einer seltenen Geschlossenheit. Vor einer Pariser Schule reagieren die betroffenen Eltern unterschiedlich. Ich habe gar keine richtige Meinung dazu. Wir hatten bisher keine massiven Streiks. Da muss man jetzt nicht übertreiben. Ich kann den Streik verstehen, aber es wiederholt sich. Und wir arbeiten auch. Es sind immer die gleichen Argumente, wenn man in Schwierigkeiten ist, bei jedem Kind. Die Verwaltung attraktiver machen und anpassungsfähiger, um die Erwartungen der Franzosen zu erfüllen, das will die Regierung mit den Reformplänen im öffentlichen Dienst erreichen. Darum soll es einfacher werden, Personal einzustellen, vor allem durch Vertragskräfte aus dem privaten Sektor mit zeitlich befristeten Verträgen. Die machen im Moment 20% der öffentlich Bediensteten aus. Auch soll es künftig attraktiver werden, sowohl innerhalb der Verwaltung den Job zu wechseln, als auch in die Privatwirtschaft. Die Flexibilisierung hat die Gewerkschaften auf den Plan gerufen. Neben den Streiks machen sie mit Demonstrationsmärschen in Paris und in rund 100 anderen französischen Städten ihrem Unmut Luft. Philippe Martinez, Generalsekretär der Gewerkschaft CGT, fürchtet: Der Beamtenstatus wird in der Realität dadurch verändert, dass man immer mehr Vertragskräfte aus dem Privatsektor integriert, die dann Schritt für Schritt die Beamten ersetzen werden. In der Privatwirtschaft wissen die Leute, wie man arbeitet. Aber der Zweck des Unternehmens ist in erster Linie die Dividende der Aktionäre. Der Beamtenstatus bedeutet eine Verbindung zum Bürger und eine Unabhängigkeit gegenüber den Finanzmärkten. aber auch gegenüber der Politik.
Die
geplante Reform der Regierung bedeute weniger öffentlichen Dienst, so beklagen die Gewerkschaften. Von dem gebe es aber heute schon in einigen Gebieten Frankreichs zu wenig. Der Gesetzestext für die Reform ist doch zusammen mit den Gewerkschaften ausgearbeitet worden, hält Marie Lebec dagegen. Die Parlamentsabgeordnete der Präsidentenpartei La République en Marche verweist darauf, dass der Text, wenn er am Montag in die Nationalversammlung geht, sich zwar noch verändern kann, aber mehr Flexibilität ist sehr wichtig. Damit kann man das Personal im öffentlichen Dienst besser managen. Aber es ermöglicht den Beamten auch, sich in ihrer beruflichen Laufbahn weiterzuentwickeln, entweder in Richtung Privatsektor oder im öffentlichen Dienst. Die Vertreter der Arbeitnehmer sorgen sich auch um 120.000 Posten. Die sollten ursprünglich mit der Reform bis zum Ende der Amtszeit von Emmanuel Macron abgebaut werden. Nach monatelangen massiven Protesten der sogenannten Gelbwesten und einer großen nationalen Debatte ist der Präsident davon aber wieder abgerückt. Die Zahl sei kein Heiligtum mehr, so interpretiert die Abgeordnete Lebec die Worte Macrons. Die Arbeitsplätze müssten nach Bedarf angeglichen werden. Wir stellen den öffentlichen Dienst nicht zur Diskussion. Wir wissen um die Herausforderung, dass er auf dem Land präsent sein muss. Darauf werden wir in den kommenden Monaten hinarbeiten. Die Gewerkschafter bleiben dennoch skeptisch. Wenn die Regierung die Reform so durchsetzen will, so heißt es auf ihrer Seite, werde man wieder streiken und demonstrieren.
Aus Frankreich, Christiane Kess. Die Kritik, die Enttäuschung war immens nach dem groß angekündigten Antimissbrauchsgipfel Ende Februar im Vatikan. Nun geht der Papst einen Schritt weiter und diktiert der Weltkirche genauere Normen, Meldepflichten. Jörg Sasselberg dazu aus Rom.
Für die katholische Kirche ist es eine Zeitenwende im Kampf gegen sexuellen Missbrauch. Jeder Bischof, jeder Priester, aber auch jeder katholische Gläubige ist künftig verpflichtet, Missbrauchsfälle zu melden. Weltweit, so hat Papst Franziskus jetzt in einem neuen Gesetz verfügt, sollen die katholischen Kirchen außerdem leicht zugängliche Meldestellen einrichten, denen jeder Hinweis zu möglichen Missbrauchstaten geben kann. Ausdrücklich betont der Papst in seinem Motu Proprio, dass Opfer und Tippgeber geschützt werden müssen. Ihre Hinweise sollen, Zitat, wohlwollend aufgenommen und mit größter Ernsthaftigkeit verfolgt werden. Es müsse sichergestellt werden, so die von Franziskus vorgegebene Linie, dass niemand, der Missbrauch melde, in der katholischen Kirche Nachteile erleide. Im Gegenteil, Opfer und ihre Familien sollen von der katholischen Kirche künftig geistliche, medizinische und psychologische Hilfe bekommen. Klar geregelt ist nun auch, dass sich nach dem Kirchenrecht strafbar macht, wer Missbrauchsfälle vertuscht oder Ermittlungen bewusst versanden lässt. Insgesamt, sagt der Sekretär der Glaubenskongregation, Erzbischof Charles Cicluna, seien die neuen Normen ein wichtiger Schritt nach vorne im Kampf gegen Missbrauch. Dieses Dokument, welches ein nun weltweit gültiges Gesetz ist, ist Ergebnis des Bemühens, die Leitungsebenen in die Verantwortung zu nehmen und hier Rechenschaftspflicht einzuführen. Es geht aber auch um Transparenz, die durch die neue Möglichkeit anzuzeigen gestärkt wird. Ein Verbrechen zu decken ist nicht akzeptabel. Das ist das starke Zeichen, das an die Kirche weltweit gegeben wird. Konkret verpflichtet der Papst mit seinem neuen Gesetz, die regionalen Führungsebenen der Kirche mehr Verantwortung zu übernehmen im Kampf gegen Missbrauch. Die metropolitanen Erzbischöfe haben künftig das Recht und die Pflicht, gegen Bischöfe in ihrem Verantwortungsbereich zu ermitteln, wenn ein Verdacht vorliegt. Innerhalb von maximal 30 Tagen müssen sie die Verdachtsfälle dem Vatikan melden. Gleichzeitig stellt Franziskus in seinem Erlass klar, dass die Verpflichtung zur Aufklärung nach dem neuen päpstlichen Gesetz niemanden in der katholischen Kirche davon entbindet, auch mit den staatlichen Behörden zusammenzuarbeiten. Juan Ignacio Areta Ochoa, Sekretär des Justizministeriums im Vatikan, betont, alle müssen strengstens die Vorschriften ihres jeweiligen Landes beachten, insbesondere die eventuelle Verpflichtung, Gesetzesverstöße den zuständigen Behörden des Landes zu melden. Daher wird im Text des Papstes unterstrichen, dass jede Person als Bürger seines Landes verpflichtet ist, die Gesetze des Landes einzuhalten. Die neue Anzeigepflicht innerhalb der katholischen Kirche gilt nicht nur für sexuellen Missbrauch an Minderjährigen, sondern auch für Fälle sexueller Belästigung von Erwachsenen. Papst Franziskus selbst hatte vor einigen Monaten eingestanden, dass es in der katholischen Kirche einen teilweise systematischen Missbrauch an Nonnen gegeben hat und teilweise noch gibt. Das neue päpstliche Gesetz tritt bereits Anfang kommenden Monats in Kraft. Ab Juni 2020 müssen alle Diözesen weltweit die vorgeschriebenen Meldestellen eingerichtet haben. Der Missbrauchsbeauftragte der Bundesregierung, Röhrig, äußert sich positiv zu den verschärften Regeln des Vatikans. Für die Weltkirche gebe es nun, Zitat, begrüßenswerte Standards. Positive Signale kommen auch von der Deutschen Bischofskonferenz. Die neuen Normen zeigten, dass der Vatikan den Kampf gegen Missbrauch noch konsequenter führen wolle, so der Missbrauchsbeauftragte der deutschen Bischöfe Stefan Ackermann. Justizministerin Katharina Barley fordert, die katholische Kirche müsse bei jedem Hinweis auf sexuellen Missbrauch sofort Strafanzeige stellen.
Aus Rom ein Bericht von Jörg Sasselberg. Am Mikrofon verabschiedet sich Dirk Müller. Danke fürs Zuhören. Ihnen noch einen schönen Abend.